Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Lukas Taubert. Hallo und herzlich willkommen heute Nachmittag zur Plattform. Heute Nachmittag wollen wir mal gemeinsam ein bisschen entrümpeln. Man stelle sich also vor, einen Dachboden, wie er eigentlich in jedem zweiten Haus so zu finden ist, vollgestellt mit Kisten und sonstigen Dingen, die man eigentlich so nicht braucht. Diese Kisten und andere Gegenstände sind bei uns heute Mythen und Sagen rund um die Ernährung. Da oben in diesen Oberstüber sozusagen wollen wir heute mal ein bisschen entrümpeln. Das heißt, was ist Quatsch? Was sollte man stattdessen besser machen? Und vor allem, wie sollte man sich so ernähren, dass man möglichst gesund ist und möglichst lange lebt? Fragen über Fragen, die versuchen wir heute ein bisschen zu klären. Jetzt sage ich erstmal Hallo zu unserem heutigen Gast.
Hallo.
An Herrn Dr. Werner Kalbfleisch.
Hallo Julius.
Sie sind heute bei uns zur Gast. Als Gast in der Sendung, so rum. Und es soll eigentlich um Ernährung gehen. Jetzt interessiert uns am Anfang, wie sind Sie denn selbst zu diesem Thema gekommen? Welchen Beruf haben Sie normalerweise? Doktor verrät schon einiges. Erzählen Sie einfach mal ein bisschen bitte was von sich.
Also ich bin Arzt für Chirurgie und Allgemeinmedizin und seit 33 Jahren im südlichen, als 12 Kilometer südlich von Ulm auf dem Lande in einer Allgemeinpraxis tätig. Quasi im Schützengraben der Medizin. Natürlich hat man so eine Praxis auch Menschen, die an Diabetes, an der Zuckerkrankheit leiden. Und zwangsläufig hatten wir auch die Möglichkeiten genutzt, die uns Krankenkassen und auch Diabetologen angeboten hatten, und zwar die Möglichkeit der Ernährungsberatung. Dort hatten wir unsere Diabetespatienten hingeschickt und die kamen dann zurück mit Ernährungsplänen, die für mich unverständlich waren. Die beinhalteten in der Hauptsache Kohlenhydrate, das heißt Mehlspeisen. Das Beste waren noch die Weizengrießspaghetti, aber viel Brot, zwar abgezählt nach Broteinheiten. Und ich dachte mir damals, zwar 2003, wollen die Leute meine Patienten kränker machen, als sie sind. Daraufhin hatte ich einfach etwas im Internet, gab es ja da auch schon, und in der Literatur recherchiert. Und just zu diesem Zeitpunkt kamen die ersten großen Ergebnisse einer Harvard-Untersuchung heraus. Harvard, eine ganz berühmte Universität in Boston in den USA. Die hatten 30 Jahre lang 80.000 Menschen beobachtet, deren Ernährungsgewohnheiten, deren Gewichte gemessen, Blutdrucke gemessen, haben auch festgestellt, woran sind viele der Patienten oder dieser Menschen gestorben. Viele kamen aus dem Medizinbereich, das war auch ganz interessant, sehr viele Krankenschwestern waren darunter. Und diese Ergebnisse deckten sich überhaupt nicht mit den Maßnahmen, die die Ernährungsberater unseren Diabetespatienten empfohlen hatten. Und das war für mich Anlass, hinzusitzen und sagen, jetzt gucke ich mir das durch und forme das um zu einem Buch, das auch Laien verstehen können. Und deswegen habe ich das Buch über die artgerechte Menschenkost geschrieben.
Diabetes ist jetzt ja eine allgemein bekannte Krankheit, nur für diejenigen, die jetzt mit der Krankheit nicht ganz so viel anfangen können. Es gibt ja mehrere Arten von Diabetes. Was ist denn so die geläufigste und was ist Diabetes überhaupt?
Also Diabetes, dieser süße Urinausfluss, wir kennen zwei Arten. Den Typ 1 Diabetes, das bedeutet, dass der Körper nicht in der Lage ist, Insulin, das ist ein Hormon, welches dafür sorgt, dass Zucker in unserem Körper entsprechend umeingebaut wird und verbrannt wird, dass Insulin nicht mehr vom Körper selbst gebildet werden kann. Die Ursache ist häufig ein Virusinfekt oder eine rheumatische Erkrankung, in welchem der Körper seine eigenen insulinproduzierenden Zellen zerstört. Hier muss Insulin von außen zugeführt werden. Das können sogar schon Babys betreffen, Jugendliche. Die spritzen dann entsprechend ihrer Ernährung, zählen ihre Broteinheiten, führen das Insulin, was sie benötigen, von außen zu. Der häufigste Diabetes ist dieser Alterszucker, dieser Typ 2 Diabetes.
Und wie der Name schon sagt, entsteht vorwiegend im Alter.
Ja, entstand vorwiegend im Alter. Leider ist es so, dass wir immer jüngere Alterszuckererkrankte haben. Wir haben jetzt sogar schon Jugendliche zwischen 20 und 30 Jahren, die an Alterszucker erkranken. Und da führen viele Faktoren zu. Falls man an die Entstehung des Diabetes Typ 2 denkt, meinen die meisten, es ist vererbt. Meine Eltern hatten es gehabt, also habe ich es auch. Die Vererbung macht aber nur 20% aus. Mhm. Das ist die eine Sache. Andere Ursache ist der Stress. Und der wurde bisher immer vernachlässigt. Erst in den letzten Jahren wurde bekannt, dass der Stressfaktor zur Entstehung des Diabetes 30% ausmacht. Wir haben damit schon 50%, 20% die Genetik und 30% der Stress. Der Rest ist falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Die Couch Potatoes, die wir heute sind, die müssen zwangsläufig einen Diabetes kriegen. Wenn man sich überlegt, wie viel Meter ein durchschnittlicher Mensch, Mann, Mitte 40, in unseren Breiten pro Tag zurücklegt.
Das ist der Weg, die Treppe hoch ins Büro, ja, die Treppe wieder runter
und abends noch die Kühlschrank. Wenn ich jetzt Punkte verteilen müsste und fragen müsste, wie viel glauben Sie, legen die zurück? Dann sagen die einen 1000 Meter, die anderen 2000 Meter. Dass es aber nur 400 Meter sind im Schnitt, darauf kommt keiner. Man fährt nur noch mit dem Aufzug ins Auto, mit dem Auto in die Tiefgarage, mit dem Aufzug ins Büro. Die Wege zur Kantine sind auch sehr kurz gehalten, weil ja Arbeitszeit flöten geht, wenn man die länger gestaltet. Und so kommt man im Schnitt auf 400 Meter. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Mhm. Wir müssen uns bewegen.
Und eben diese Fehlernährung führt dann unter Umständen auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch eben zu Diabetes.
Das ist, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufig Folge des Diabetes. Mhm. Zunächst einmal haben wir Stress, wir haben die Genetik, wir haben die mangelnde Bewegung und dann kommt noch die falsche Ernährung hinzu. Und das ist die kohlenhydratdominierte Ernährung.
Was Kohlenhydrate dann alles sind und vor allem welche anderen Bestandteile in der Nahrung noch dabei sein sollten, sodass sie ausgewogen und gesund ist. Über das alles wollen wir jetzt heute noch in der Plattform reden. Zu Gast ist Dr. Werner Kalbfleisch. Es geht um die richtige Ernährung und es geht vor allem auch um die Steinzeitkost, die wir gleich anreißen möchten. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Dr. Werner Kalbfleisch und es geht um die Ernährung. Jetzt haben wir gerade eben schon über Diabetes geredet, eine Volkskrankheit, auch eine Krankheit, die jetzt aktuell auf dem Vormarsch ist. Und wir haben jetzt gerade eben besprochen, 50% dieser Krankheit macht tatsächlich Mangelernährung, falsche Ernährung und Bewegungsmangel aus. Also alles Dinge, die wir im Grunde genommen selbst bestimmen können. Jetzt geht es auch darum, man sagt ja immer, dass dicke oder dickere Menschen grundsätzlich krank sind, sich grundsätzlich zu wenig bewegen, grundsätzlich ungesund leben und auch dann entsprechend irgendwann fast krank werden müssen, so zumindest der allgemeine Glaube. Was sagen Sie denn dazu?
Also, ursprünglich dachten wir das auch. Wenn ein dicker Patient vor uns saß, dachte man, ja klar, der muss ja krank sein. Was wir nicht bedachten, dass die gesunden Dicken ja nicht gekommen sind. Und auch da hilft uns diese Studie und die Untersuchung der Harvard University weiter. Die haben nämlich untersucht, was macht überhaupt krank? Und das ist tatsächlich der Bewegungsmangel. Und das Ergebnis des Ganzen war, dass ein fitter Dicker in der Lebenserwartung länger gelebt hat als ein schlaffer Dünner. Das war ganz erstaunlich. Und man hat es jetzt auch übersetzt in unserer Maßeinheit, den BMI. Wir kennen ja den Body Mass Index, das ist das Gewicht im Verhältnis zur Körperoberfläche. Und normal oder idealgewichtig ist man bis 20, zwischen 20 und 25 ist man leicht übergewichtig, zwischen 25 und 30, normalgewichtig, zwischen 25 und 30 ist man leicht übergewichtig und ab 30 schwer übergewichtig. Und siehe da, Das Ergebnis war, dass die Menschen mit einem leichten Übergewicht zwischen 25 und 30 viel länger lebten als die anderen, die drunter lagen. Das lässt uns alle hoffen, denn wir haben ja alle mehr oder weniger ein BMI zwischen 25 und 30.
Wir haben also diejenigen, die wissen, ich habe schon ein bisschen zu viel auf den Rippen, haben dann heimlich gejubelt und haben gesagt, aha, jetzt werde ich vielleicht doch nicht so schnell krank und muss gar nicht an der Waage mich ständig auf die Waage stellen und an meinem Gewicht drehen. Jetzt stimmt es aber so nicht.
Es stimmt nicht so. Entscheidend ist wirklich die Fitness, die Muskulatur. Denn die Muskulatur bestimmt letztlich, wie unser Insulin überhaupt wirken kann. Ob wir eine Insulinresistenz, also eine Unwirksamkeit des Insulins am Rezeptor, am Empfänger vorhanden ist oder nicht. Wenn wir diese Muskulatur betätigen, dann verbessert sich der gesamte Stoffwechsel. Und das beste Beispiel ist der Vorsitzende der Sportmedizinerverbandes in Amerika. Der ist in seinem Symposium zu seinen einleitenden Worten auf die Bühne gejumpt und hat gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, ich bin fett wie Sau, aber ich sage Ihnen eins, ich bin auch fit wie ein Turnschuh. Und das ist entscheidend. Auch wenn Sie Übergewicht haben, trainieren Sie Ihre Muskulatur, bewegen Sie sich, dann können Sie sich dieses Gewicht leisten. Es ist höchstens eine Belastung für Ihre Gelenke. Das bleibt natürlich nach wie vor bestehen. Aber alle anderen Risikofaktoren fahren durch ihre Bewegung, durch ihre Fitness runter.
Jetzt gibt es aber diese gängige Meinung, teilweise auch unter Medizinern, dass vor allem bei Männern, die ja dieses vermehrte Bauchfett haben und nicht das Fett an den Hüften, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Ist das jetzt richtig oder stimmt das überhaupt nicht?
Das ist ganz toll, dass Sie das jetzt sagen, denn wie will man den Body-Mass-Index messen? Man kann die Größe messen, dann gibt es eine Tabelle, in der man rumschieben kann, man kann es über den Computer rauslassen oder sehr schwer ausrechnen. Deshalb hat man nach einem besseren und nützlicheren und vor allem schnelleren Verfahren gesucht. Und da möchte ich gleich mal die Zuhörer zu Hause auffordern, sich ein Maßband nachher zu holen während der Musik und mal ihre Taille zu messen. Der Taillenumfang. Dieser Taillenumfang korreliert nämlich direkt mit der Wahrscheinlichkeit, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Als Maßstab gilt 84 bis 86 cm bei Frauen. Und bei Männern 90 bis 94 Zentimeter. Diese Schwankung 90 bis 94, die Europäer sind strenger mit 90, die Amerikaner sind etwas großzügiger mit 94, deswegen sage ich 90 bis 94 Zentimeter. Und zwar geht man einfach davon aus, dass das Bauchfett unterhalb der Muskulatur, also das, was unseren Darm umgibt, das ist auch, wenn man das sieht, ist richtig dick, gelb, bräunlich. Das ist hormonell hochaktiv. Das greift in unseren Stoffwechsel ein, im Guten, aber auch wie im Schlechten. Und wenn das entsprechend zugenommen hat, dann kann man sagen, anhand des Umfanges, du bist Risikopatient. Also alle Menschen, die mit ihren dünnen Beinchen, aber ihren Kugelbäuchen rumrennen, die sind auf jeden Fall schon mal gefährdet.
Jetzt stimmt es also, dass praktisch ein höherer Bauchumfang Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen.
Ganz richtig.
Woher kommt es?
Eben durch dieses braune, hormonell aktive, stoffwechselaktive Fett, was sich unter der Muskulatur im Bauchraum befindet. Das Fett, das über der Muskulatur liegt, das was so rumschwabbelt und so, was unschön ist, ist aber gar nicht so ungesund.
Also es geht praktisch um dieses eine Fett. Jetzt haben wir gerade eben schon den Begriff BMI, Body Mass Index genannt, den wollen wir jetzt auch mal ein bisschen klären. Letztendlich ist der BMI ja der Quotient zwischen Körpergewicht und Körpergröße.
Oberfläche.
Okay. Dieser BMI, wie aussagekräftig ist er denn? Kann man tatsächlich sagen, wer einen erhöhten BMI hat, ist tatsächlich übergewichtig und entsprechend Risikopatient? Oder gibt es Methoden, die sind genauer und exakter?
Das war bisher eigentlich die genaueste Methode. Es gibt natürlich immer die Abweichungen. Ein großer Mensch hat unter Umständen auch einen höheren BMI, obwohl er relativ wenig von ungesundem Fett hat. Es gibt auch den Menschen, der, wie gesagt, dieses schwabbelige Bauchfett oder die Frau, die einfach ihre ausladenden Hüften hat, das Notfallfett zur Kinderaufzug, für den Notfall, das ist kein krankmachendes Fett. Die haben dann einen höheren BMI. Und Übergewicht, aber sind trotzdem nicht ungesund. Mit einer besseren Prognose. Also es fallen immer irgendwelche Menschen raus, aber man muss irgendwo natürlich einen allgemeingültigen Konsens finden, sagt, okay, BMI ab 30 aufwärts ist er auf jeden Fall schädlich.
Das heißt, man kann tatsächlich sagen, der BMI ist aussagekräftig.
Ja, ist aussagekräftig. Genauso, wenn Sie sich den Umfang um den Bauch rum messen und sonst dünne Beine haben und einen schmalen Hintern, aber einen dicken Bauch, dann können Sie davon ausgehen, das ist auch schädlich.
Jetzt gibt es also Leute, die tatsächlich einen erhöhten BMI haben, also tatsächlich übergewichtig sind und sagen, nur mit mehr Sport kriege ich das Ganze nicht hin. Jetzt gibt es ja vor allem in unserer heutigen Zeit extremst viele Diäten, die vorgeschlagen werden, und Ernährungsberater oder ganze Institute, die sich darum kümmern, schießen ja praktisch wie Pilze aus dem Boden. Eine Diät, die ja immer häufiger befolgt wird, um eben sagen abzunehmen und das auf gesunde Weise, ist die sogenannte Low-Carb-Diät, also wo man praktisch auf Kohlenhydrate fast ganz verzichtet und sich dann stattdessen mit mehr Eiweiß ernährt. Ist es ernährungsphysiologisch tatsächlich wertvoll, so eine Diät?
Also müssen wir zuerst mal zu Diät grundsätzlich etwas sagen. Wenn ich meine Vorträge halte, auch zu diesem Thema Ernährung, frage ich die Leute immer, wer hat schon mal eine Diät gemacht? Und da glauben Sie gar nicht, wie viele Strecken. Und da frage ich, und wie oft haben Sie schon eine Diät gemacht? Und die wenigsten waren bei einmal dabei, sondern zwei, dreimal. Wenn ich dann frage, mit welchem Ergebnis? Ja, ich war zunächst ganz gut, aber hinterher, nach ein paar Monaten, habe ich mehr gewogen als vorher. Und jetzt gehen wir nochmal zu dieser Untersuchung in Boston zurück. Mhm. Die haben festgestellt, dass je mehr Diäten die einzelnen Menschen hinter sich gebracht hatten, umso ungesünder waren sie und umso geringer war ihre Lebenserwartung. Das ist natürlich etwas ganz Blödes. Wir versuchen über Diät gesund zu werden und am Schluss machen wir uns damit noch kränker. Also Schlagwort gilt auf jeden Fall, eine Diät ist nicht gesund.
Mhm. Auch diese Low-Carb-Diät dann wahrscheinlich nicht.
Wir sind Allesfresser. Wir benötigen eine ausgewogene Ernährung. Also Low Carb ist eine ganz fantastische Sache, die ja auch im Rahmen der Steinzeitkost hier angeboten und propagiert wird. Aber alles, was wir im Extremen tun, ist nicht richtig.
Mhm. Also Low Carb bitte dann auch zur Seite lassen. Ja.
Nein, tun, aber eben nicht im Extremen. Okay. Das ist der Nachteil. Das ist ja immer das genau das Richtige bei den Diäten. Diäten, die gehen immer ganz extrem vor. Entweder mache ich die Meierkur, da esse ich dann nur Brötchen mit Milch, oder ich mache nur diese Kur, oder die Low-Fat, die Punktezählkur. Der Professor Pudel hat es über die Ernährungsgesellschaft propagiert und ging also ganz schön zur Sache. Da wurden Punkte gezählt. Man hat auch noch ein Medikament bekommen, damit man Fett praktisch über den Darm wieder ausgeschieden hatte. Das hat zur Folge gehabt, dass jeder Durchfall gekriegt hat. Fettstühle. Und man nimmt dann natürlich zunächst schon ab. Aber diese einseitige Diät hat dann letztlich zu gesundheitlichen Problemen geführt.
Das heißt, man kann zusammenfassen, abnehmen ist natürlich eine gute Sache.
Ja, absolut.
Aber nicht durch Diäten, die dann eine Mangelerscheinung
bzw. eine gesunde, ausgewogene Ernährung.
Und durch Bewegung.
Ja.
Das sind also so die ganzen Faktoren, die letztendlich dann dazu führen, dass man unter Umständen an Gewicht verliert und, wir haben es jetzt gerade eben auch besprochen, weniger Fett hat, was unter Umständen ja auch gesund sein kann. Alle anderen Ernährungsmythen, die es sonst so gibt, ob die falsch oder richtig sind, die wollen wir gleich noch anreißen. Free FM. Schöne entspannte Melodien heute in der Plattform. Das war Junip mit Walking Lightly. Hier in der Plattform bei Radio Free FM zu Gast ist Dr. Werner Kalbfleisch. Es geht um die Ernährung, es geht um falsche Ernährung, es geht um richtige Ernährung, es geht um Übergewicht, es geht um Diabetes. Wir haben ganz, ganz viele Themen, die wir heute anreißen und auch schon angerissen haben. Wir waren jetzt als letztes beim Übergewicht stehen geblieben. Welche Faktoren führen denn überhaupt zu Übergewicht? Es gibt natürlich die allgemeine These, dass man sagt, zu wenig Sport. Stimmt natürlich auch in gewissen Maßen, aber es gibt auch noch andere Faktoren, die ein Übergewicht begünstigen bzw. dazu führen, dass man letztendlich dann einfach zu schwer ist. Welche sind denn das denn noch?
Also wenn man sich in der Praxis so die Familien anschaut, dann stellt man fest, dass sich das Übergewicht dann wie ein Faden durch die gesamte Familie zieht. Selten ist jemand dann schlank drunter, sondern meistens sind alle Familienmitglieder übergewichtig. Und dann kommt natürlich bei der Frage, was glauben Sie denn, woher könnte das kommen? Ja, das ist geerbt. Das ist bei uns ein Erbstück. Und dann schaue ich mir den Hund an und stelle fest, der Dackel ist auch übergewichtig. Und dann frage ich ja, wie vererbt sich das auf den Dackel?
Kann die Erbung.
Das heißt, im Grunde genommen ist es weniger die Vererbung, die macht natürlich schon etwas aus, aber auf die können wir gleich nochmal eingehen, sondern in erster Linie ist es wohl die familiäre Essgewohnheit. Dass man einfach das Falsche isst und dann wird auch aufgegessen und zu viel gegessen und der Dackel wird dann gleich auch noch mitgefüttert. Das ist ein Faktor. Ein weiterer Faktor Man soll es ja nicht glauben, aber es können Virusinfekte sein. Man vermutet, dass bestimmte Adenoviren, das sind die, die die ganz einfache Erkältung, den Schnupfen, verursachen, dass die irgendwie eine Rolle spielen bei der Entwicklung von Übergewicht in unserem Stoffwechsel. Zum anderen scheint auch die Darmflora eine ganz große Rolle zu spielen. Man kennt ja die Versuche, die erst jetzt vor einem Jahr veröffentlicht wurden mit Mäusen, die steril aufgezogen wurden. Dann waren alle gleich schlank, Maus wurde Darmflora von Dicken geimpft, der andere Maus Darmflora von Dünnen, und siehe da, die dicken Mäuse sind auch dick geworden und die Dünnen sind dünn geblieben. Warum das so ist, da ist die Forschung dran, aber es ist trotzdem eine ganz tolle Geschichte herauszufinden, was unsere Darmflora mit uns macht, auch mit unserem Gewicht macht, wahrscheinlich auch mit unserer Befindlichkeit, mit unserer Psyche. Spielt viel mehr eine Rolle, was wir in unserem Darm mit uns tragen, die 2,5 Kilo Bakterien, als wir denken.
Wenn es also so ist, dass es mehrere Faktoren gibt, die zu Übergewicht führen, kann man dann tatsächlich pauschal sagen, sie müssen abnehmen?
Meistens gelingt es so nicht. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir dahergehen und die Darmflora von Dünnen impfen. Das wäre mal das eine. Dann muss man sich wirklich mehr bewegen. Dann muss man auch die Ernährungsgewohnheit umstellen. Nicht unbedingt hungern, sondern umstellen. Eben, dann kommen wir jetzt wieder zur Low Carb, die mehr an diese Steinzeitkost sich anpassen. An die Kost, auf die unser Verdauungssystem seit 80.000 oder 100.000 Jahren eingerichtet ist. Was wir nicht verändern können, ist das Erbstück, ist die Genetik. Die ist nun mal da. Und da gibt es ja ein Volk in Polynesien, die polynesischen Inseln. Wir kennen das alles von der Meuterei auf der Bounty. Die Tahiti gehört dazu. Da waren ja immer wunderhübsche Leute in dem Film. Ein Freund von mir ist dorthin, ist Solo- und Single-Mann. Der dachte, da gibt es so hübsche Polynesierinnen, da muss ich hin.
Doch mal spontan
hin. Er wollte eigentlich Vierteljahr da bleiben. Nach 2 Wochen kam er wieder, hat gesagt, die sind ja alle so dick. Und es ist tatsächlich so.
Was ist da passiert?
In Französisch-Polynesien sind die 60% der Menschen, mehr als die Hälfte, haben ein BMI von größer als 40.
Also nicht nur ein US-amerikanisches Phänomen.
Die passen in kein Smart mehr rein. So dick sind die. Die haben eine Diabetesentwicklung, also 40%. Das ist frappierend. Warum ist das so? Jetzt muss ich überlegen, wie kamen die Polynesier überhaupt zu diesen Inseln? Die sind irgendwann mal irgendwo von irgendeinem Festland aus gestartet mit ihren kleinen Booten und fuhren dann über den weiten Pazifik. Die meisten sind verdurstet und verhungert. Und diejenigen, die am wenigsten Energie verbraucht hatten, die also einen sparsamen Körper hatten, einen Körper auf Sparflamme, das waren diejenigen, die überlebt hatten, die dann irgendwann auf die Inseln kamen. Das war also schon eine genetische Auswahl, mit wenig Energie auskommen. Und solange die dort ihre Früchte und ihre Seafood hatten, was sie aus dem Meer holten, war das auch ganz in Ordnung. Und dann kam irgendwann mal unsere westliche Kost, vornehmlich die amerikanische Kost, dorthin und haben sie zugeschlagen. Und damit sind sie praktisch zum Platzen gekommen. Mhm. Die sind wirklich genetisch prädestiniert auf wenig Essen, für einen geringen Umsatz. Übrigens genetisch prädestiniert, in Notzeiten zu überleben. Und da muss ich auch immer den Menschen gratulieren, die hier bei uns Übergewicht haben, für ihr Übergewicht. Denn diese Menschen werden uns in der nächsten Notzeit alle überleben. Aber wir brauchen natürlich zunächst mal die Notzeit.
Mhm. Das heißt, man kann praktisch auch sagen, Übergewicht hat auch, wenn man so will, gute Seiten.
Ja.
Jetzt sieht das Ganze so aus, Sie haben darüber ein Buch geschrieben. Über Ernährungsmythen, über die Ernährung allgemein. Am Anfang haben Sie uns den Grund dafür genannt. Sie haben Diabetiker zur Ernährungsberatung geschickt und dann letztendlich gemerkt, was die meinen Patienten empfehlen. Das ist ja, wenn ich es mal jetzt ganz offen sage, völliger Schwachsinn. Denn da habe ich ja genau den gegenteiligen Effekt. Sie sind hergegangen und haben selbst ein Buch geschrieben. 2004 war das. Und das Buch geht praktisch um Ernährung. Diese Ernährung, die Sie darin aufnehmen, sind es alles Dinge, die allgemein bekannt sind? Sind es auch Dinge, die neu sind? Oder sind es auch Dinge, die Sie selbst erforscht haben? Was steht denn alles in diesem Buch drin?
Also, selbst erforscht habe ich nichts. Das wäre auch viel zu aufwendig gewesen. Ich habe mich wirklich an diese Daten der Harvard University gehalten, die zu dieser Zeit gerade veröffentlicht wurden. Das war das eine. Und das war die Basis auch für eigene Überlegungen, für Hypothesen. die in der Zwischenzeit, aber in den letzten 10 Jahren sich durch Studien, hauptsächlich in Großbritannien gemacht worden sind, bestätigt hatten. Auch heute ist es so, im letzten Diabetes-Symposium wurde es als Neuestes hingestellt, dass Diabetiker möglichst eine Low-Carb- oder möglichst kohlenhydratfreie Kost zu sich nehmen sollten. Wurde als neuestes Ergebnis, wie gesagt, ich hatte das schon hypothetisch im Jahre 2004 angeboten und propagiert.
Dieses Buch gibt es jetzt seit 2004 und letztes Jahr gab es eine
Neuauflage. In welche ich diese hypothetisch angesprochenen Tatsachen bestätigt hatte. Ich sage, das hat sich bestätigt. Übrigens auch dieser Jojo-Effekt, den wir immer wieder erleiden müssen beim Abnehmen, hatte ich auch eine kleine Hypothese aufgestellt und die Engländer haben im Rahmen einer Studie auch das bestätigt. Können ja später nochmal drauf eingehen. Und zusätzlich haben wir dann noch dank Patientenhilfe viele Rezepte, kohlenhydratfreie Rezepte mit angeführt. Mhm. Und diese Patientenhilfe, muss ich sagen, war eine ganz tolle Geschichte. Wir hatten dann Diabetiker, die teilweise sogar schon insulinpflichtig waren, die sehr motiviert waren, ihre Lebensumstände zu verändern, indem sie einfach gesagt haben, wir bewegen uns mehr. Die laufen in der Zwischenzeit jeden Tag 10 Kilometer, ist fast schon zu viel, aber 2,5 würden erreichen und ernähren sich wirklich kohlenhydratfrei, haben es sich zum Hobby gemacht, kohlenhydratfrei zu kochen, Rezepte zu erstellen, zu erproben, die haben wir das gegeben und das Erstaunliche, diese Diabetiker benötigen nichts mehr, kein Insulin mehr von außen, keine Medikamente und das deckt sich auch mit der Forschung. Die meisten Menschen, wenn ich sage, die Number to Treat, sagt dem Laien nichts. Ein Mediziner ja. Number to Treat heißt, wie viele Menschen muss ich behandeln, um einen Menschen vor einem Ereignis, zum Beispiel einem Herzinfarkt oder mit Todesfolge, zu schützen. Und wenn wir bei Medikamenten eine Number to Treat haben von 30, das heißt, ich muss 30 behandeln, um einen zu retten, ist das schon eine ganz tolle Geschichte. Und die Number to Treat von Lifestyle-Maßnahmen, das heißt Gewichtsreduktion, Bewegung, ist 4. Wir schlagen mit einfachen Lebensumständen, Veränderungen, jedes Medikament, das wir auf dem Markt haben. Das sollte uns zu denken geben und uns motivieren, uns selber an der Nase zu greifen und sagen, ich greife ein in meinen Diabetes, in meine Gesundheit, ich kann das auch selber regeln. Number to Treat von 4 durch Lifestyle-Maßnahmen, Gewichtsabnahme, kohlenhydratfreie Ernährung und Bewegung.
Ihr Buch, was Sie geschrieben haben, heißt Artgerechte Menschenkost mit Steinzeitkost zur Gesundheit. Ich habe es gerade hier vor mir liegen. Erschien im U-Books Verlag, wenn ich das richtig ausspreche, in Augsburg. 2013, also letztes Jahr, eine Neuauflage mit aktuellen Mythen und aktuellen Richtigstellungen sozusagen zur Ernährung. Jetzt gucke ich gerade mal ins Inhaltsverzeichnis rein. Das sind ja allerhand Dinge, die man so für eine ausgewogene und auch richtige Ernährung beachten sollte. Es geht zum Beispiel darum, ob Dick tatsächlich krank ist. Das haben wir jetzt ja gerade eben schon besprochen. Wir haben die ganze Zeit jetzt aber von der Nahrung gesprochen. Also von dem, was wir tagtäglich essen. Was sind denn so die wesentlichen Bestandteile der Nahrung, die praktisch da drin stecken, die wir tatsächlich auch tagtäglich brauchen? Ich meine, auf jeder Cola-Flasche steht es drauf. Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und so weiter. So und so viel Prozent des Tagesbedarfs werden mit dieser Flasche gedeckt. Es gibt aber noch andere Dinge, andere Bestandteile in der Ernährung, die wir tagtäglich brauchen, um gesund uns ernähren zu können. Welche sind denn das beispielsweise?
Also neben den Grundbestandteilen, was jede Nahrung enthält, ist Fett, Zucker oder Kohlenhydrate. Wir haben Eiweiße, die wir auch essentiell zuführen müssen. Essentiell heißt, es ist notwendig, weil der Körper bestimmte Aminosäuren oder Eiweißbestandteile nicht selber herstellen kann. Es sind Ballaststoffe, Ein Hase kann Ballaststoffe wunderbar verdauen. Die Kühe brauchen schon 2 Mägen dazu. Der Hase hat einen ewig langen Blinddarm. Wir Menschen können das nicht, aber wir benötigen diese Ballaststoffe, um unseren Darm zu füllen, um ihm einen Bewegungsanreiz zu geben und auch als Matrix für die Darmbakterien. Ist also ganz wichtig. Und dann haben wir auch noch die Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine. Vitamine sind ebenfalls die Stoffe, die der Körper zum Leben braucht, aber nicht selber herstellen kann. Und das ist ganz wichtig. Alle diese essentiellen, also der Körper notwendigen Stoffe, die er nicht selber herstellen kann, die müssen wir unbedingt von außen zuführen. Und die dürfen auch bei diätetischen Maßnahmen nie und nimmer fehlen. Mhm. Das war das Problem der großen Nulldiät. Wir haben nur Flüssigkeit zu uns genommen, sind irgendwann mal übersäuert oder haben Aceton ausgeschieden in großen Mengen. Und auch der Erfinder der Nulldiät hat in der Zwischenzeit umgeschwenkt und führt auf jeden Fall Eiweiß zu. Eiweiß mit Aminosäuren, die wir nicht selber herstellen können. Manche können wir, aber nicht alle, damit wir keine Mangelzustände haben. Denn das Problem ist, der Körper holt sich das, was er ja unbedingt zum Leben benötigt, aus dem Körper selbst. Das heißt, wenn wir im Rahmen einer Diätmaßnahme, zum Beispiel kein Eiweiß zu führen, dann holt er sich das Eiweiß aus den Muskeln. Die Muskeln verschmächtigen, wir werden immer schwächer.
Mhm. Das heißt praktisch, Eiweiß ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil.
Ein ganz wichtiger Bestandteil, der immer zugeführt werden muss. Mindestens 20 bis 40 Gramm
pro Tag. Okay, jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch mit Steinzeitkost zur Gesundheit, ein ganz, ganz spannendes Thema. Was die Steinzeitkost ist, wie Sie die Menschen damals ernährt haben, das ist ja gleich in der Plattform. And I will leave a light on. Jof, mit Pale Initiation hier in der Plattform bei Radio 3FM. Zu Gast ist Dr. Werner Kalbfleisch. Es geht um die artgerechte Menschenkost mit Steinzeitkost zur Gesundheit. So der Titel ist eines Buches. Wir haben jetzt gerade eben schon darüber gesprochen, aus welchen Bestandteilen denn die Nahrung im Idealfall bestehen sollte. Sie sagen, mit Steinzeitkost zur Gesundheit, das ist möglich. Was haben denn die Menschen in der Steinzeit damals gegessen?
Ja, setzen wir uns einfach mal zurück. 30.000, 40.000 Jahre. Was gab es da? Alles, was zu sammeln war. Die Frauen sind losgezogen, haben hin und wieder mal einen Knollen gefunden. Knollen, das war das Kohlenhydrat. Kartoffelersatz gab es nicht sehr viel. Nüsse vor allem. Früchte. Die Vorstufen des heutigen Getreides, Grassamen. Wenn sie Glück hatten, konnten sie mal einen Bienenstock ausrauben und haben Honig geerntet. Das war ein Mangel. Zucker, alles was süß war, Kohlenhydrate, Zucker ist ein Mangelzustand. Das gab es nicht. Was sie weiter sammelten, waren Insekten. Der dicke, fette Engerling war eine wunderbare, nahrungsfettreiche und tolle Nahrung. Das, was die im Dschungelcamp bei uns essen müssen und angewidert zu sich nehmen, das ist im Grunde genommen eine Delikatesse gewesen zu jener Zeit. Alles, was aus dem Fluss kam, aus dem Wasser kam, Fische und dann natürlich auch größeres Getier, wobei das eigentlich eher zweitrangig war. Die Männer waren unterwegs auf der Jagd, ob sie jetzt irgendeinem Säbelzahntiger oder einem anderen Raubtier das Aas abgejagt hatten oder selber gejagt hatten, spielte keine Rolle. Und der Chef, der Anführer, hat immer das Beste bekommen. Und das Beste damals war die Leber, war das Knochenmark, das Fetthaltige und war das Gehirn.
Man sagt ja, Innereien, ja, aber. Sie sagen, die Leber war damals das Beste. Was ist denn an der Leber so besonders?
Die Leber ist unser Stoffwechsel- und Speicherorgan. Alles, was gespeichert wird, muss, wird in der Leber gespeichert. Und deswegen enthält sie alles von Vitamin C über Zucker, deswegen schmeckt Leber auch süß, bis zum Eisen, alles wird in der Leber gespeichert. Wenn wir Leber essen, nehmen wir im Grunde genommen, es reicht völlig aus, alles zu uns, was wir benötigen, mehr brauchen wir nicht. Natürlich, in unserer heutigen Zeit speichert die Leber auch Gift. Das heißt, es kumuliert, es wird immer mehr. Und je älter so eine Leber ist, also eine Kuhleber, ist sicherlich vergifteter als eine Kalbsleber. Aber leider Gottes ist es so, dass auch Umweltgifte sich in der Leber anreichern. Und deswegen muss man sich schon fragen, ist es jeden Tag Leber essen, wäre das gesund, ja oder nein?
Aber ab und zu, Das
auf
ist möglich,
jeden Fall theoretisch. Eine ganz gute Geschichte.
Also praktisch so die richtige Vitamin- und Ernährungsbombe sozusagen. Ja. Alles, was man sammeln konnte, haben Sie gesagt, hat man in der Steinzeit damals gegessen. Waren die Menschen damals tatsächlich gesünder wie die Menschen heute?
Also es gab damals sicherlich keine Übergewichtigen. Und wenn sie übergewichtig waren, dann waren es die Häuptlinge, die nämlich von den anderen gefüttert worden sind, mit den besten Bestandteilen der Nahrung. Und deswegen war das auch das Ideal, das Schönheitsideal, der Dicke oder die Dicke. Wir haben das ja hier auch gefunden, in dieser kleinen Statue auf der Schwäbischen Alb. Und gesünder, was die Ernährung betrifft, vermutlich ja. Was die Gesamtgesundheit betrifft, nein. Diese Menschen litten natürlich an Parasiten, also es gab keinen, der keine Würmer hatte. Mhm. Mit dem Vorteil natürlich, dass die wenig keine Allergien kannten, weil das Immunsystem war mit den Würmern so beschäftigt, das hatte gar keine Möglichkeiten, keine Ressourcen mehr frei, um gegen den eigenen Körper irgendwas zu unternehmen. Das war die eine Seite. Also uns fehlen heute vielleicht sogar ein bisschen mehr die Würmer. Vielleicht sollten wir uns die auch anschaffen. Dann würden wir, also, ja, was die Allergien oder Neurodermitis und so weiter betrifft, oder auch Rheuma, ist das sicherlich ein Ansatzpunkt. Dann natürlich die Hygiene, die kannten keine Antibiotika. Wenn da irgendein Keim kam, der hat ihn halt den Garaus gemacht. Und deswegen war die Sterblichkeit relativ hoch, die Kindersterblichkeit. Und die Lebenserwartung lag bei 30 Jahren. Nicht zuletzt durch die Kindersterblichkeit. Und wenn jemand mal 50 war, dann war er schon uralt. Also von der Ernährung waren sie wahrscheinlich nicht ungesund, aber sie litten an Mangel. Und zwar an Energiemangel. Weil einfach das Energiereichste, das Fett war beliebt, hat immer der Häuptling gekriegt. Das Eiweiß, die Muskulatur, ist eigentlich ein schlechter Nahrungsenergieträger. Man benötigt schon mal Energie zur Verdauung. Und was man zuführt, sind die essentiellen Aminosäuren, aber mehr auch nicht. Und das Volk war im Grunde genommen immer unterernährt. Denn der gute Energieträger, die Kohlenhydrate, das, was der Körper auch gewollt hat,
das war dem Häuptling vorbehalten.
Das fehlte.
Jetzt haben Sie praktisch in Ihrem Buch auch gesagt, und ich denke, das empfehlen Sie auch Ihren Patienten, ruhig mal ein bisschen sich steinzeitkostmäßig zu ernähren. Jetzt gibt es aber bestimmt Leute, die Ihnen auch schon mal entgegengebracht haben, ich kann mich doch heute im Jahr 2014 nicht so ernähren, wie die Menschen damals in der Steinzeit. Evolution, Stichwort Evolution, unser Verdauungssystem entwickelt sich ja auch weiter. Was sagen Sie dazu, was setzen Sie dem entgegen?
Dass sich unser Verdauungssystem weiterentwickelt, das ist schon richtig. Aber wir haben eine relativ lange Generationenfolge. Das heißt, wir brauchen noch ein paar 10.000 Jahre, bis sich das angepasst hat. Und wer weiß, bis dahin unsere Ernährung wieder ausschaut. Kann sich wieder geändert haben. Übrigens ist das Erstaunliche, ich halte hin wieder Vorträge auf Schiffen. Und Schiffe, sagt man, ist ja die Ernährung überdimensioniert. Bei 6 Mahlzeiten am Tag wird man also ganz schön gestopft. Trotzdem ist die beste Möglichkeit, sich steinzeitmäßig gesund zu ernähren, auf solch einem Schiff gegeben. Denn dort kann ich mir alles das raussuchen, was steinzeitartig ist. Ich kann den Schwerpunkt auf eher etwas mehr Eiweiß, eher etwas mehr Fett und etwas weniger Kohlenhydrate, mehr Nüsse, mit die auch ungesättigte Fettsäuren, gesunde Fette enthalten. Darauf kann ich den Augenmerk legen und es wird dort auch alles angeboten. Und das ist gerade das Fett. Vielleicht darf ich da nochmal zurückkommen. Weil viele Patienten kommen zu mir mit hohen Blutfettwerten, die ja mitverantwortlich sind, letztlich mit anderen Risikofaktoren dazu, an der Arterienverkalkung, also auch an Schlaganfällen und an Herzinfarkten.
Jetzt haben Sie im Vorgespräch den US-amerikanischen Präsidenten Roosevelt angesprochen, der damals diese Diskussion ins Rollen gebracht hat. Was hat es denn mit Blutfetten und Fetten allgemein auf sich?
Ja, die Leute, die kommen und sagen, da, aber ich esse doch gar kein Fett mehr, keine Wurst mehr, kein Käse mehr und nichts. Warum sind da meine Blutfette so hoch? Ganz einfach, weil das Fett, das wir von außen zuführen, mit der Höhe der Blutfette überhaupt nichts zu tun hat. Das war wirklich eine Erfindung dieses Präsidenten Roosevelt, der einen Hirnschlag erlitten hatte und hohe Blutfette. Dann hat er gesagt, Menschenskinder, ich habe hohe Blutfette, das macht den Hirnschlag. Ich verordne eine sogenannte Low-Fat-Kampagne, starte ich, mein Volk soll möglichst wenig Fett zu sich nehmen, lebt gesünder und länger.
dachte er. Und die ganzen Mediziner haben das kritiklos übernommen. Ja, es erscheint ja logisch. Ich führe weniger Fett zu, habe also weniger, geringere Blutfettwerte. Stimmte nicht. Umgekehrt, es war nur so, dass durch die Low-Fat-Kampagne die Menschen dort immer dicker wurden. Und zwar erst seit dieser Low-Fat-Kampagne, weil sie umgestiegen sind auf andere Nahrungsbestandteile und gerade eben diese Kohlenhydrate.
Mhm. Wir haben jetzt gerade eben auch über die ganzen Ernährungsmythen gesprochen. Ein paar haben wir jetzt schon im Laufe der Sendung angesprochen. Eines in Ihrem Buch sprechen Sie auch an, und zwar der Satz, voller Bauch schafft nicht gern. Was hat es denn damit auf sich?
Wir benötigen natürlich schon für die Verdauung Energie. Wir sehen das ja bei den Kühen, wenn sie wiederkäuen, wenn sie da liegen, sie liegen und wiederkäuen. Ich finde selten eine Kuh, die steht. Und so ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir also unseren Bauch gefüllt haben, dann benötigen wir das Blut zur Resorption der Nahrungsbestandteile. Klar, dass es das dann irgendwo fehlt. Das ist sicherlich ein Spruch, der schlüssig ist und auch so stimmt.
Jetzt gibt es aber auch Sprüche, wie zum Beispiel viel trinken. Das ist jetzt ein Spruch, der ist in diesem Fall jetzt nicht so bekannt, eher in anderen Varianten. Aber wenn man beispielsweise das Sprichwort nimmt, abwarten und Tee trinken, es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Man kann, und soweit haben wir uns ja auch im Vorgespräch schon verständigt, man kann nicht pauschal sagen, viel trinken ist gut. Warum nicht?
Ja, das war auch so ein großer Irrtum und dieser Irrtum ist leider immer noch gültig, vornehmlich in Seniorenheimen. Ich erlebe das tagtäglich, indem die Menschen dort 2 oder 3 Liter Flaschen hingestellt bekommen, Wasser, Mineralwasser, und die muss am Abend leer sein. Und dann wundert man sich, wenn die plötzlich Ödeme oder eine Herzschwäche bekommen. Die Österreicher haben hier eine groß angelegte Studie gemacht. Und das Erstaunliche war, und was heißt erstaunlich, eigentlich ist es ganz logisch, nicht das, was ich jetzt in immer flüssiger Form zu mir führe, sondern die Gesamtbilanz ist entscheidend. Wenn ich also einen Apfel esse, der zu 80% aus Wasser besteht, nehme ich ja auch schon Flüssigkeit zu mir. Jede Tasse Kaffee, früher sagt man, man muss immer Wasser dazu trinken, weil Kaffee treibt, stimmt nicht. Die Flüssigkeit, das Wasser im Kaffee zählt auch mit. Und wenn ich alles zusammenzähle, jedes Süppchen, jedes Tässchen, jede Milch, alles, dann komme ich ganz schnell auf 2,5-3 Liter am Tag. Das heißt, ich muss in seltenen Fällen mehr als 1 bis 2 Liter zusätzlich an trinkbarem Wasser oder Bier oder was immer ich will zuführen. Wenig, außer natürlich, ich schwitze viel. Also wenn ich Sport treibe oder wenn es arg heiß ist und ich Flüssigkeit über die Schweißporen verliere, klar, da muss ich auch mehr zuführen. Da meldet sich aber unser Körper mit Durst.
Das heißt, da ist gesorgt.
Man soll ruhig etwas mehr auf seinen Körper hören, was er einem sagt. Wenn er Durst hat, führe ich Flüssigkeit zu. Wenn man Hunger hat, auch auf bestimmte Dinge, diese Hunger auf bestimmte Dinge signalisiert uns ja nur, dass vielleicht irgendwo ein kleiner Mangelzustand ist. Sollte man dem ruhig Gehör verschaffen und entsprechend gegensteuern. Also wenn ich Durst habe, trinke ich. Ausnahme sind leider Gottes in dem Fall ältere Menschen, die auch unter dem Einfluss von Medikamenten manchmal kein Durstgefühl mehr entwickeln. Da muss ich natürlich von außen schauen, wie sieht die Flüssigkeitsbilanz aus. Und die muss man halt jeden Tag mal auf die Waage stellen. Und wenn sie zunehmen, ist es bei den älteren Leuten selten Fett, sondern meistens Wasser. Dann gebe ich zu viel.
Ein anderer Mythos besagt, dass Margarine grundsätzlich viel besser ist wie Butter, weil Margarine ja aus pflanzlichen Fettsäuren gewonnen wird und Butter ja aus Milch, also aus tierischen Fetten und aus tierischen Produkten entsteht. Mittlerweile sagt man ja, stimmt nicht mehr so. Wie verhält sich denn jetzt tatsächlich mit Butter versus Margarine?
Also Margarine wurde ja ganz günstig schon aus pflanzlichen Fetten hergestellt, wobei auch pflanzliche Fette nicht unbedingt mehrfach ungesättigt, also flüssig oder weich sind, sondern zum Teil auch gehärtete Fette verwandt werden, auch Palmitinfette in der Margarine. Und die wurde nur weich gemacht durch Emulgatoren. Und es enthält also keine gesunden Fette, lässt sich aber trotzdem immer leicht streichen. Bei der Butter ist es anders. Auch Butter enthält zum Teil gesättigte, aber auch ungesättigte Fettsäuren. Und wird heute zum Teil auch mit Omega-3-Fettsäuren angereichert. Es gibt auch Bauern, die füttern ihre Kühe mit Raps. und automatisch kommt mehr ungesättigte gesunde Fette in die Butter. Also Butter ist sicherlich gesünder als die klassische Margarine. Wobei auch hier gibt es sicherlich Unterschiede. Man kann natürlich auch künstlich Omega-3-Fettsäuren und andere gesunde Fette zufügen.
Mhm. Über andere Dinge, die sich so um die Ernährung ranken sozusagen, wie zum Beispiel, dass man auch sagt, Eier sind grundsätzlich gesund, aber nur bis zu einem gewissen Maße, weil man sagt, Cholesterin schießt dann nach oben. Wollen wir gleich hier weiter beleuchten in der Plattform. Zu Gast ist Dr. Werner Kalbfleisch. Es geht um richtige Ernährung und wir haben jetzt gerade eben angesprochen, Eier sind ja so ein ganz, ganz interessanter Bestandteil der Nahrung. Sind sie denn wirklich gesund und wenn ja, bis zu welchem Grad? Wie verhält es sich denn jetzt tatsächlich mit den Eiern?
Das Erstaunliche ist ja, dass hier wieder Nicht-Mediziner diese Geschichte der Eier untersucht hatten, einfach Cholesterin radioaktiv markiert hatten und dann geschaut haben, wo geht denn das Cholesterin hin? Das Fazit des Ganzen war, dass wenn wir viele Eier essen, geht das ungesunde Cholesterin etwas hoch, aber das gesunde Cholesterin geht noch viel weiter hoch. Der Körper produziert ja selber Cholesterin, weil das für den Aufbau der Zellwände, für Hormone benötigt. Und deswegen, und dann fährt er bei der Zufuhr von Cholesterin von außen die Eigenproduktion des Cholesterins herunter. Und wenn ich noch mehr Eier zu mir nehme, dann geht es hinten zum Darmausgang wieder raus. Das heißt, Eier oder Fettzufuhr ist vom Körper absolut geregelt, werden im Gegensatz hierzu Kohlenhydrate immer aufgenommen werden.
Wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt abnehmen, welche Tipps haben Sie denn für denjenigen oder für diejenige?
Also, wer weiß, dass eine fettdominierte Kost, das ist eigentlich diese Atkins-Diät, im ersten Jahr zu einer schnelleren Gewichtsabnahme führt als eine kohlenhydratdominierte Kost. Das heißt, lassen Sie die Kohlenhydrate weg, reduzieren Sie sie. Essen Sie lieber fett- und eiweißdominierend. Wichtig ist natürlich, wenn man abnehmen möchte, dass man weniger Energie zuführt, als man benötigt. Ein durchschnittlicher Mann Mitte 40 braucht einfach seine 1850 Kilokalorien. Sie müssen also 1200 oder weniger zuführen, um abzunehmen. Ein Auto fährt eben nicht ohne Benzin und Energiesatz gilt auch hier. Also weniger zuführen. Nachteil ist aber, dass der Körper sich an die niedrigere Energiezufuhr anpasst. Nach 3-4 Tagen gibt es wieder so ein Steady State. Dann müssen Sie noch einmal weniger essen und noch einmal weniger. Und das können Sie den Körper aber überlisten. Und das ist auch eine Hypothese, die ich aufgestellt hatte, die aber bestätigt wurde durch englische Untersuchungen. Wenn Sie jeden vierten Tag normokalorisch essen, sprich Sie nehmen dann Ihren Bedarf, Ihren Energiebedarf von 1850 Kilokalorien an dem Tag zu sich, schaltet der Körper um, sagt, es ist keine Notzeit und fährt seinen eigenen Energiebedarf nicht zurück. Und dann haben Sie ein stetiges Abnehmen und nicht dieses Abnehmen wieder zunehmen, Abnehmen zunehmen. Also 3 Tage lang hypokalorisch, weniger Energiezufuhr, vierten Tag normal, dann wieder 3 Tage drunter und vierten Tag wieder normal und dann funktioniert das Ganze.
So könnte es funktionieren, dass man letztendlich weniger vom Ganzen hat, ein Ziel von vielen. An dieser Stelle vielen Dank, Herr Dr. Kalbfleisch, dass Sie bei uns waren und wir wünschen Ihnen natürlich dann weiterhin viel Erfolg auch bei der ganzen Untersuchung und beziehungsweise auch bei dem ganzen Handling mit diesen Sachen, was ja sehr, sehr spannend ist und was auch sehr, sehr viele Menschen betrifft. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke. Auf Wiedersehen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.